aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Hallo Martin, schön, dass wir heute mal zu einem ganz alten, neuen, aber immer aktuellen Thema zusammen sind. Wie geht's dir?
Ja, Christian, freut mich auch, dass wir zu zweit heute das Thema besprechen werden. Ja, mir geht's gut und ich freue mich auf unser Gespräch. Und ich glaube, wie du sagst, das ist ein Thema, was niemals alt wird und immer jung bleibt.
Also vielleicht steckt diese Anmoderation, da steckt schon Wahrheit drin. Es geht heute um das Thema Menschen, um die Frage, wo bekommen wir sie denn her für die Unternehmen? Wie halten wir sie? Wie entwickeln wir sie? Und was kann ich als Unternehmen, als Unternehmerin, als Unternehmer aktiv tun, um meine Situation mit den Mitarbeitenden für die Zukunft zu verbessern?
Ja, Christian, ich glaube, es war in den letzten Jahren, haben wir das ein oder andere Mal ja schon über das Thema in verschiedenen Facetten diskutiert. Und da war eigentlich immer es relativ einfach zu diskutieren, weil es hieß ja immer, alle brauchen Leute, auf Teufel komm raus, weil auch die Auftragsbücher und die Konjunkturkurve stetig eigentlich eher nach oben gingen, jetzt mal die letzten 1,5 Jahre ausgenommen. Jetzt zeigt sich das Bild ja ein bisschen ambivalenter, beziehungsweise das Gedankenspiel rund ums Thema Personal ist vielleicht etwas komplexer als noch vor 2, 3, 4 Jahren. Man muss sich halt nochmal mehr Gedanken machen, was, wer, wie und wann.
Also wenn wir mal einsteigen, du hast es eben angedeutet, wie sind die Rahmenbedingungen? Wir haben, glaube ich, ein immer stärker auseinanderklaffendes Delta zwischen dem, was im Moment tatsächlich an Bedarfen da ist im Thema Bau, in Infrastruktur, Wohnungsbau. Die Zeitungen, Schlagzeilen sind voll davon. Ich glaube, das ist allen bewusst. Auf der anderen Seite schrumpft die Wirtschaftsleistung oder stagniert. Wir kommen also nicht so richtig voran. Wir haben doch eine Situation, wo gerade auch im Bau, auch durch die Haushaltsthematiken aus dem letzten und diesem Jahr im Grunde die Bremse angezogen ist, obwohl der Bedarf steigt. Wir sanieren müssen, wir neu bauen müssen, wir mit vielen Themen vorankommen müssen. Jetzt haben wir eine Situation, wo am Horizont ein großer Geldtopf aufgestellt worden ist, der also ja, die Hoffnung schürt, dass die Dinge sich ändern, dass wir aus dem wir müssen und wir sollten und wir brauchen tatsächlich wieder in die Handlungsfähigkeit kommen. Aber da sind wir noch nicht. Und das bedeutet ja für viele Unternehmen, wie ich so immer höre, die sind mit einem Fuß auf der Bremse. Man kann fast sagen, einige stehen mit einem Fuß auf der Bremse, mit dem anderen auch auf dem Gas und irgendwie wissen sie nicht so richtig, ja, welcher der Füße jetzt durchgedrückt werden soll und was sie tun sollen. Wie siehst du das momentan?
Ja, wie du es sagst, die Situation ist genau so, dass man ja eigentlich weiß, wir müssen jetzt loslegen und vielleicht auch wieder Leute akquirieren für das, was da kommt. Aber, und das ist, glaube ich, der einzige Vorwurf, den man vielleicht auch in der Politik dann auch machen kann, oder ich sag's mal, ich formuliere es mal positiv, einen Ratschlag, den man eigentlich der Politik jetzt geben müsste. Wir brauchen eigentlich jetzt einen klaren Fahrplan, auch was diesen Topf angeht, aber insgesamt was Sanierung und Ausbau der Infrastruktur angeht. Die Bahn, der Bund, die Länder, die Kommunen, wir bräuchten eigentlich jetzt einen Investitionsplan. Wann werden welche Dinge angestoßen, damit ich auch als Bauindustrie weiß, wann ich welche Ressourcen und gerade im menschlichen Bereich vorhalten muss. Also ist ja die Frage, werden diese großen Mengen irgendwie kopflastig ausgegeben, also vielleicht eher früh und dann tröpfelt so aus, oder brauchen wir doch länger für die Planungs- und Genehmigungsphasen und wir geben das meiste erst in 8 Jahren aus. Das sind ja alles solche Unsicherheiten, die es für eine Geschäftsführung, für eine Personalplanung schwierig macht, zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann müssen meine Leute voll einsatzfähig sein, weil es ist ja auch so, und jetzt blicke ich mal aus der Sicht eines Professors, der die Leute auch ausbildet, gerade die, die wir frisch von den Hochschulen in die Unternehmen schicken, da machen wir uns auch nichts vor. Die brauchen ja noch eine gewisse Zeit in den Unternehmen, bis die wirklich die Projekte 1:1 mit hoher Produktivität umsetzen können. Also ich muss ja auch ein eine gewisse Karenzzeit einplanen als Unternehmen. Und da müsste so langsam aber sicher Butter bei die Fische, wann werden welche Ressourcen benötigt. Ja, das, die Diskussion kennen die Unternehmen, die im Gleisbau tätig sind, schon lange, die von der Bahn immer fordern, wann werden welche Korridore, wann braucht ihr denn wirklich das, die Ressourcen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, das auf Bestellerseite klar sein muss, wann kommen welche Investitionen.
Also ich denke, es ist genau so und die Antworten der Unternehmen sind eben auch unterschiedlich. Also wir haben, glaube ich, wenn ich die Zahlen so richtig im Kopf habe, in den letzten 10, 15 Jahren einen Rückgang bei den Auszubildenden um rund, also zwischen 16, 18, 25 Jahren von 13, 14% gehabt. Also man sieht, es kommt schon auch demografisch gar nicht so viel mehr rein ins System. Wir haben diese Lücke zwischen Renteneintritten und denen, die danach kommen, wo also bis Mitte 35 10, 12 Millionen Menschen in Rente gehen und am Ende eben bis 35 rund ein Delta von 5 Millionen Menschen entsteht zwischen denen, die neu eintreten und denen, die rausgehen. Also wir haben eine Demografie, die gegen uns läuft, was immer auch sicherlich regional und im Detail schlimmer oder besser sein kann, aber im Schnitt ist es so. Und wir haben auf der anderen Seite eben diese von dir auch angesprochene Unsicherheit. Ich habe in den letzten Wochen auch auf den großen Branchenveranstaltungen beim Tag der Bauindustrie und Tag der Immobilienwirtschaft mit vielen gesprochen und viel so Stimmung auch aufgesogen. Großteile der Regierung waren ja auch da und ich glaube, die Erkenntnis ist bei allen da. Ne? Es muss viel gebaut werden. Es stehen auch Mittel zur Verfügung und wir müssen jetzt aus dieser Erkenntnis und aus dem Reden ins Machen, in Umsetzung kommen. Aber du hast das eben angesprochen, das muss eben am Ende auch in konkrete Pläne gegossen werden, nach denen jemand dann auch sagen kann, ich traue mir zu, hier zu investieren. Ja, da reden wir natürlich auch über Maschinen und Anlagen, die ja auch nicht irgendwo aus dem Regal genommen werden im Regelfall, gerade bei größeren Geräten, sondern die eben auch Vorlaufzeiten, Lieferzeiten haben, Bestellzeiten haben. Also auch da treten mit Sicherheit auch Engpässe auf, wenn man nicht rechtzeitig handelt. Aber was eine noch längere Reifezeit hat, ist, du hast es eben gesagt, sind die Menschen und das sagt ja jeder, 2, 3 Jahre braucht jemand, auch wenn er top ausgebildet ist, um so richtig in der Praxis anzukommen und seine Wirkung zu entfalten. Eine vielleicht ein Jahr weniger, der andere ein Jahr mehr. Aber das ist so der Schnitt. Das heißt, wenn ich heute nicht die Entscheidung treffe, zum Beispiel auch deine Studierenden zu übernehmen, ja, die ich vielleicht schon als Bacheloranden, Masteranden irgendwo mal kennengelernt habe, wenn es gut gelaufen ist. Und ich habe die vielleicht auch für mein Unternehmen schon interessiert. Und dann sage ich aber, naja, ich weiß nicht so richtig. Wir haben im Moment noch Leute und wir brauchen zwar, aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden und man zögert und zaudert. Dann sind die Guten natürlich weg, weil die werden immer jemanden finden, der sie irgendwo einstellt. Im Zweifelsfall vielleicht auch in einer anderen Branche, die da im Moment proaktiver ist. Und ich glaube, das ist eine Situation, der muss man sich einfach bewusst sein. Wir haben einen gigantischen Bedarf. Ich glaube, der ist auch öffentlich und auch hier bei uns im Podcast ja immer wieder mal thematisiert worden. Das wollen wir ja in dieser Folge gar nicht so sehr nochmal thematisieren. Nehmen wir das einfach mal im Horizont so an. Wir müssen viel sanieren, wir müssen viel neu bauen, wir müssen viel im Thema Infrastruktur tun. Das ganze Thema Wehrfähigkeit, Rüstungsausgaben kommt dazu. Ja. Also Ertüchtigung von Infrastruktur, dass die auch für Logistikwege tauglich ist. Also da kommen Herausforderungen auf uns zu, wo wir am Ende Menschen brauchen. Und meine Empfindung ist bei einigen Unternehmen doch, dass die im Moment nicht nur auf der Bremse sind, sondern auch tatsächlich ihren Personalbestand runterfahren, dass die sehr defensiv unterwegs sind, teilweise einfach auch aus wirtschaftlichen Zwängen oder vielleicht kluger Vorausschau, unternehmerischer Vorausschau, was die kaufmännische Seite angeht, aber damit in dieses Problem hineinlaufen, dass sie, wenn die Dinge wieder anziehen, natürlich noch schwieriger wieder ins Handeln kommen, weil sie dann keine Leute haben und weil sie natürlich auch diese Pipeline derer, die sie brauchen, nicht gefüllt haben. Und eine Sache, die, glaube ich, maßlos unterschätzt wird immer, wenn man von diesem Radarschirm derer, die einstellen, die rekrutieren, die am Markt aktiv nach Menschen suchen, also Signale in den Markt hinein senden, verschwindet, dann ist man auch vom Radarschirm der Bewerber für längere Zeit einfach verschwunden. Und das ist, glaube ich, ein Preis und das sind sozusagen auch Opportunitätskosten, die da entstehen, die von vielen Unternehmen einfach unterschätzt werden, weil sie nicht so leicht rechenbar sind und auch nicht so schnell sichtbar sind. Was macht das mit mir als Unternehmen, wenn Bewerber eigentlich sagen, naja, die suchen schon länger nicht mehr und die haben auch noch Leute entlassen, da brauche ich mich gar nicht zu bewerben. Also ich weiß nicht, wie siehst du es an der Hochschule? Du hast ja zumindest in einige konkrete Studierendengruppen da auch Einblick. Wenn sich sowas rumspricht, positiv wie negativ, wie schätzt du diesen Effekt da ein?
Ja, also da, ich will noch mal einmal kurz zurückspringen. Du hast gesagt, das war ja auch bei vielen die halbe Regierung da. Das ist so ein Ding, wir haben immer gesagt, die Bauindustrie muss sich klar sein, die sitzen alle in einem Boot, um die Branche attraktiver zu machen. Ich habe jetzt erstmalig seit Jahren das Gefühl, dass die Bauindustrie in gesellschaftlichen und politischen Diskussionen jetzt als eine der Schlüsselindustrien wahrgenommen wird. Ich glaube, man hat jetzt begriffen, dass auch vielleicht durch die schwächelnde Automobilindustrie, dass es da auch noch was anderes gibt, als Autos zusammenzubauen. Das erstmal für mich so als Statement, weil ich sehr positiv finde, ja, dass da tatsächlich gesagt wird, wir wissen, dass das eine der Industrien ist, für die es auf ankommen wird, was den Wandel unserer Gesellschaft angeht. Das ist aber noch mal so ein bisschen vorgeschoben. Ja, was bemerke ich auch hochschulseitig? Also ich will mal ganz kurz erläutern, wie bei uns das klassische Modell abläuft. Wir haben da ein sehr, sehr positives Modell durch eine sehr, sehr hohe Nähe zu den Unternehmen, dass wir meistens die Studierenden, bei uns nennt sich das Praxisprojekt, man könnte es auch ein ausgedehntes Praktikum nennen, über 10 Wochen in die Hochschule schickt die Leute in die Unternehmen, also die suchen sich selber die Unternehmen. Das ist dann meistens im 5. Semester, 6. Semester. Und dann gehen die von da in der Regel bei diesem Unternehmen in die Bachelorarbeit, weil dann hat sich irgendein Thema aufgetan, Schreiben da die Bachelorarbeit. Und häufig ist der Weg dann so, dass die Firma sagt, ja, okay, du willst einen Master machen, aber dann bist du parallel zum Master schon mal bei uns halbtags angestellt. Und dann bleiben die nach dem Master da. Oder aber, wenn die sagen, der Bachelor ist für mich okay, dass sie quasi von der Bachelorarbeit, ohne je eine Bewerbung zu schreiben, bei dem Unternehmen bleiben. Das ist eigentlich so der Standardfall bei der Vielzahl der Abschlussarbeiten, die ich bisher betreuen durfte. Und jetzt sind die ersten Fälle aufgetreten, dass Unternehmen gesagt haben, wir würden den gerne übernehmen, aber wir haben keinen Bedarf. Und da merkt man dann, dass sich das schnell rumspricht unter den Studierenden. Und jetzt haben wir diesen zeitlichen Versatz. Also wenn man dieses Modell anschaut, da sucht sich einer eine Praktikumsstelle, das ist so 1,5 Jahre vorm Abschluss. So, und wenn der jetzt von einem erfährt, der nicht übernommen wird, dass das der Fall war, dann hat das Auswirkungen auf die Personalsituation in potenziell 2-3 Jahren, weil wir diesen Vorlauf dann haben, wo Leute sagen, aber weißt du was, dann mache ich da schon gar kein Praktikum, weil am Ende kommt das dicke Ende zum Schluss. Und das ist, glaube ich, ein schwieriges Signal. Also natürlich ist für mich jetzt leicht reden, ja, als derjenige, der dann auch die Gehaltskosten nicht übernehmen muss, wenn einer auf der Payroll liegt. Aber erstmal von der Auswirkung, von der Signalwirkung, kann das runtergehen bis zu, naja, ich überlege mir dreimal, ob ich da Praktikum mache, was ja die einfachste Möglichkeit ist, Mitarbeiter ans Unternehmen auch emotional zu binden, sich gegenseitig abzuchecken, passen wir zueinander und Co. Und das spricht sich unter den Studierenden halt rum. Da muss man sich keine Illusionen machen, dass das nicht rumgeht.
Also ich schätze das an der Stelle genauso ein und nehme es genauso auch wahr aus meiner Sicht heraus. Was ist der Schluss daraus? Der Schluss daraus wäre für mich natürlich, also wir bringen hier kaufmännische und technische Kompetenz an den Tisch und wir schätzen die Dinge ähnlich ein und uns ist natürlich beiden bewusst, dass das betriebswirtschaftlich auch eine Fragestellung ist, die man nicht nur nach dem Wunschdenken beurteilen kann, sondern man muss natürlich auf seine Zahlen gucken, gerade der Mittelstand, der dann vielleicht auch nicht das Finanzpolster hat, um jemanden lange durchzufinanzieren, wenn die Auftragsseite nicht dazu passt.
Ja, aber dann, da möchte ich mich kurz von lösen, Christian, von diesem.
Ja, ja, vielleicht noch einen Satz dazu, ja. Martin, weil ich glaube, auch da muss man dann als Unternehmer in der heutigen Zeit vielleicht auch mal sich überlegen, wo lege ich die Prioritäten hin, welche Mittel nutze ich. Wir haben auch in Corona-Themen wie Kurzarbeit intensiv genutzt und man muss möglicherweise überlegen, wie kann ich insgesamt in meiner Personalsituation anders umgehen. Also bevor ich vielleicht auf der einen Seite den in den Ruhestand gehenden noch länger beschäftige, ja, und Beraterverträge rausgebe oder. Vielleicht ist die bessere Investition auf der Nachfolgeseite hier, weil die Kosten, die mir entstehen, wenn ich das nicht tue, mittelfristig jedenfalls sonst deutlich höher sind. Wenn ich also die Aufträge von heute erledige, das ist das eine, aber die Aufträge von morgen nicht mehr und übermorgen nicht mehr erledigen kann, weil ich einfach keine Leute habe und ich sie auch nicht ausgebildet und angelernt habe, ist möglicherweise unter dem Strich, wenn man das über die nächsten 3, 4, 5 Jahre betrachtet, der Preis deutlich höher.
Genau, das hat für mich auch noch mehrere Facetten. Ich finde, man muss das, auch wenn es schwierig fällt, ein bisschen auch nur von den Aufträgen lösen, aus verschiedenen Aspekten heraus. Erstens, die Leute, die da neu anfangen, das ist ein unfassbares Geschenk, wenn die gleichzeitig damit da sind mit denen, die gehen werden.
Genau.
Das bringt dem Unternehmen richtig viel, dass man so Tandems bildet, ja, und die Leute anlernt. Deswegen kann man da nicht, meines Erachtens, nicht rein kaufmännisch denken, der eine weg, der andere kommt. Ja, das ist, man verliert da unfassbar viel Know-how. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist meines Erachtens der, dass man aus der Not dann auch eine Tugend machen kann. Das kann man nicht unendlich lang betreiben, betriebswirtschaftlich, das ist mir auch klar. Aber wir haben immer, und das kennst du aus allen Beratungsprojekten auch, genauso wie ich, die Thematik, dass wenn die Firma ausgelastet ist, die Themen Strategie, Forschung und Entwicklung, neue Themen, Einführung von optimierten Prozessen immer ein bisschen liegen bleibt. Ja, es ist menschlich, ja, weil Projekt kommt zuerst.
Übrigens unterscheiden sich da die wirklich erfolgreichen von den mittelmäßig oder nicht so erfolgreichen, die nämlich genau dann, wenn es ihnen gut geht, sehr proaktiv sich die Zeit nehmen und da investieren, um sozusagen für die nächste Dürreperiode deutlich besser aufgestellt zu sein. Das Muster, was du beschreibst, ist eigentlich das Muster der zweiten Liga.
Ja, das ist das Nokia-Phänomen. Gibt es ja dieses Buch auch drüber, kann man, oder Buch ist, glaube ich, nur ein paar Seiten, ja. The Innovator's Dilemma, ja.
Genau.
Da geht es so ein bisschen rein. Aber ich meine auch sogar, wenn ich jetzt dann Leute einstelle, die auch vielleicht super ausgebildet mit neuen Technologien bewaffnet in mein Unternehmen kommen und ich kann die gar nicht voll auslasten durch Projekte, dann müsste ich mir vielleicht denken, hey, vielleicht ist das die Gelegenheit, welche, die dafür sorgt, dass ich sage, und jetzt stelle ich mal ein Team zusammen von Leuten, die in einem gewissen Maß ihrer Zeit, also nicht Vollzeit, ja, aber neben den Projekten sagen, okay, wir treiben jetzt mal so Themen wie Einführung digitaler Tools, Umsetzung von, sag ich mal, zum Beispiel Lean Management bei uns im Unternehmen, wie können wir BIM implementieren? Was fehlt uns noch, um integrierte Projektabwicklung zu machen, kooperative Vertragsmodelle? Also diese ganzen Themen, über die wir immer wieder sprechen, die aber, wenn man ehrlich ist, bei vielen halt in den Projekten nicht ankommen, weil einfach die Projekte die Leute so sehr in Beschlag halten. Also dann kann man das vielleicht auch als Chance sehen und dann aus diesem Tal, in Anführungszeichen, wo ich die Leute nicht voll auslasten kann, gestärkt rauszugehen und dann das Gaspedal, um in dem Bild zu bleiben, mit der Bremse voll durchdrücken zu können. Ich weiß, dass das betriebswirtschaftlich nicht unendlich lange geht. Das ist mir auch klar. Ja, man kann die Leute sich nicht nur mit Zukunftsthemen beschäftigen lassen, ohne dass damit auch am Ende Geld verdient wird. Aber ich muss mir vielleicht auch die Gedanken machen, weil dieser berühmte Spruch im Bau, mit den strategischen Zielen beschäftigen wir uns im Winter. Ja, wenn der Klimawandel so weitergeht, dann bleiben da nicht mehr viele Tage übrig. Das ist auch zu kurz gedacht. Ja.
Gut, ich meine, man kann darüber schmunzeln. Wir kennen es ja auch. Das ganze Thema Personalentwicklung ist vielfach, gerade so im Verkehrswegebau, in vielen Bereichen natürlich früher immer auf den Winter gelegt worden, weil da oft wenig Beschäftigung war. Die Zeiten sind ja im Grunde genommen durch den Klimawandel vorbei. Also im Grunde wird ja überall durchgearbeitet. Es gibt diese Ruhezeiten eigentlich nicht mehr. Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Aber für das Thema, was wir jetzt gerade diskutieren, wo, glaube ich, jetzt mal Punkt 1 ist, die Erkenntnis, man sollte dort offensiv sein. Ich glaube einfach mal, man sollte kritisch seine Ressourcen sich anschauen und sagen, wo investiere ich die? Ehrlicherweise, wenn ich schon nicht mehr in der Lage bin, Personal zu halten oder einzustellen, dann bin ich möglicherweise ohnehin in ganz anderen Problemen schon. Also ich glaube, für alle diejenigen, die noch die Wahl haben, ja, was tue ich, das eine oder das andere oder wo lege ich Schwerpunkte hin und nicht im puren Überlebenskampf sind. Die haben möglicherweise ja schon den einen oder anderen Punkt auch verpasst. Also für die, glaube ich, ist es wichtig, Wege zu finden, wie sie eben trotzdem am Bewerbermarkt sichtbar bleiben und aktiv bleiben und positiv besetzt bleiben. Und dieses Thema Praktikum, Bachelorarbeit, Masterthesis und so weiter, sage ich mal, aktiv bespielen und die eben Freiräume nutzen, wie eben von dir auch skizziert, um so Entwicklungspartnerschaften zu bilden in den Unternehmen, um dort also auch sich vielleicht genau auch um die jungen Leute kümmern zu können. Das ist ja einer der Schwachpunkte oft in der Praxis, wenn viel zu tun ist. Man hat dann kaum die Zeit, sich um Leute zu kümmern, die eben Unterstützung benötigen. Und dann fällt oft dieses ganze Thema Anlernen, Wissenstransfer. Also eigentlich fängt es vorne an, Onboarding, Anlernen, Wissenstransfer, das fällt dann vielleicht nicht ganz unten durch, aber läuft so auf Sparflamme im Notbetrieb nebenbei mit. Und das gelingt dann mal besser und mal schlechter. Und in einer Zeit, wo wir im Grunde uns nicht erlauben können, dass wir irgendjemanden, den wir für gut halten oder für entwicklungsfähig halten, wieder verlieren, durch eigenes Dazutun, in diesen Zeiten darf das eigentlich nicht passieren. Also da steckt eine große Chance drin, wenn man sagt, ganz bewusst in der Zeit organisiere ich mich genau um dieses Thema Wissenstransfer und Entwicklung junger Leute herum. Was einerseits bedeutet, ich muss frühzeitig mit meinen älteren oder erfahrenen Kollegen natürlich ins Gespräch gehen und ich muss eben auf der anderen Seite überlegen, welche jungen Leute brauche ich, welche habe ich, wie kann ich die entsprechend entwickeln. Aber ich würde gerne vielleicht nochmal, bevor wir so in dieses Thema Onboarding nochmal reingehen und Weiterentwicklung reingehen, auch nochmal in diesen Kanal reingehen, wo kriege ich die Leute her? Also jetzt haben wir hier über die Hochschule gesprochen, das ist ein Kanal. Ich halte den nicht nur, weil wir beide da nah dran sind und du da ganz nah dran bist, für sehr klug und wichtig. Es ist ja auch nur eine bestimmte Art von Menschen, die wir dort gewinnen. Welche anderen Themen haben wir? Wenn wir mal in den gewerblichen Bereich schauen, wie bleibe ich als Unternehmen heute, so auch in deiner Wahrnehmung, Martin, auf dem Radar der Leute? Also wir reden hier von TikTok, wir reden von LinkedIn, wir reden von Instagram, wir reden von Messen, wir reden von irgendwelchen Kongressen und Veranstaltungen. Im Übrigen bemerkenswert, dass auf diesen Großveranstaltungen, großen Kongressen überwiegend doch Leute sind, die sich eher vielleicht schon mit dem Blick auf die Rente beschäftigen, als diejenigen, die gerade beim Eintritt ins Berufsleben sind.
Ja, also Thema Marketing, Personalmarketing, da fällt mir dieser Vergleich ein mit der allen bekannten Bank mit dem roten S, die mal diese Werbung gemacht haben, wir machen das mit den Fähnchen. Mhm. Ja. So läuft es nicht. Also weder im gewerblichen Bereich noch im Angestelltenbereich bekommst du jetzt die Leute dadurch, dass du die tollsten Giveaways und Flyer und Plakate hast. Ja, also gehört dazu, aber ist nicht das. Also ich glaube, klar musst du Social Media Präsenz haben, du musst auch mal so ein bisschen rausgehen aus dem althergedacht, du musst auch vielleicht mal witzig sein, ja. Ich erinnere mich von einem Unternehmen, die ein Video gemacht haben, ja, wo die Leute, die Gewerblichen gefilmt wurden, also vor allem die Azubis, es ging darum, Azubis zu gewinnen. Und der eine sagte dann, ja, hier macht super Spaß, hier zu arbeiten. Und man verdient hier auch echt gut. Und dann haben die auch drin gelassen, nicht rausgeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen durfte. So, also ein bisschen auch so ein bisschen Humor da drin lassen, weil so eine Branche musst du auch nahbar und ja sympathisch darstellen. Und das ist diese Branche unfassbar. Ja, da würde ich meine Hand für das Feuer legen. Die ist sehr nahbar, sehr sympathisch. Und das merke ich auch an der Hochschule. Das merke ich aber auch, wenn ich mit Leuten spreche, wo es um Akquise von gewerblichen Auszubildenden geht. Macht euch die Mühe, als Führungskräfte, Geschäftsführer, Geschäftsführerin dahin zu gehen einen Vortrag zu halten, mal Projekte vorzustellen, das Unternehmen vorzustellen. Das ist eine Wertschätzung für die Leute, dass da jemand aus dem Führungskreis kommt und nicht nur jemanden aus dem, wie es heute heißt, People and Culture Management oder aus der HR-Abteilung hinzuschicken. Ich will die Leute nicht klein machen, um Gottes Willen, aber die können natürlich nicht authentisch Projekte erklären und erzählen. Und du kriegst die Leute über die Faszination Technik in die Branche und nicht über, wir haben übrigens auch die und die Benefits. Und deswegen müssen da die Leute, die handeln, die Projektleiter, die Geschäftsführer und Co., die müssen an die Hochschulen und Schulen.
Martin, ich sehe das an der Stelle sogar noch verschärfter. Ich finde, man muss ganz klar sagen, Mitarbeitergewinnung, Recruiting ist Chefsache und das ist nicht delegierbar. Ich kann mir natürlich einen Apparat an Leuten schaffen im Unternehmen, die das für mich in der Abwicklung unterstützen und supporten, aber ich muss mich, und das daran scheitert es ja oft, ich muss mich als Führungskraft, vielleicht auch als im Mittelstand als Inhaber, so organisieren, dass ich genau für dieses Thema Gewinnung von Mitarbeitenden, und da meine ich nicht nur Azubis, da meine ich das über alle Ebenen hinweg, auch die erfahrene Führungskraft, die ich suche in meinem Unternehmen, ich muss mir dafür Freiräume schaffen und mich selber darum kümmern. Ich kann Vorbereitung und Unterstützung, das kann ich alles delegieren und da kann ich mir ein Team aufbauen, aber ich kann mich als Person nicht daraus ziehen. Ich muss da stattfinden, weil Menschen arbeiten für Menschen und wenn ich dort nicht signalisiere, mir ist das wichtig und es ist ein Thema, in dem ich selber vorne dran stehe, dann werde ich nicht die Sichtbarkeit haben und nicht die Anziehungskraft haben, die ich brauche, um die besten Leute zu gewinnen. Und das fällt auf, wenn du schaust, auch auf Messen. Wir waren ja auch gemeinsam auf der einen oder anderen Veranstaltung in der letzten Zeit. An vielen Ständen findest du auch bei Top-Unternehmen das Top-Personal, also Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände, die persönlich an diesen Ständen zugegen sind und dort im Gespräch sind und nahbar sind. Ich erinnere mich noch, du hast mal erzählt, dass du Martin Herrenknecht irgendwo mal
Ja,
am
richtig, ja.
Stand kennengelernt hast. Also auch das so ein Beispiel. Das ist jetzt kein neuer Trick und keine neue Erkenntnis und Raketenwissenschaft, sondern wenn Menschen irgendwo für ein Unternehmen begeistert werden sollen, dann ist das etwas, das auch erfordert, dass die immer technisch Verantwortlichen, die unternehmerisch Verantwortlichen dort stattfinden. Das muss nicht ausschließlich sein, aber eben auch. Und ich will damit nochmal daran appellieren, dass man das als Inhaber, Führungskraft, Geschäftsführer, Vorstand für sich persönlich als eine der Top-Prioritäten einfach
Ja.
ansieht und danach auch sein Zeitbudget sortiert. Das heißt also, dass ich durchaus mir bewusst bin, dass ich da mehrere Stunden die Woche, mehrere Tage im Monat, mehrere Wochen im Jahr mich ausschließlich um dieses Thema kümmere und dort eben auch persönlich präsent bin.
Also welche Kombi super funktioniert hat, ein Unternehmen kommt regelmäßig zu mir an die Hochschule aus der Region, wenn dann kommt der Geschäftsführer. Und bringt immer einen Bauleiter, eine Bauleiterin mit, die maximal 1,5, 2 Jahre aus der Hochschule raus ist. Ja, bei uns klappt das dann auch häufig, dass das Alumnis von unserer Hochschule sind. Und das ist natürlich dann super authentisch. Du hast auf der einen Seite den Geschäftsführer, ja, die Institution, auf der anderen hier jemand, der sagt, hey, und so funktioniert übrigens bei uns, ich sag's mal Neudeutsch Onboarding, so ist es mir ergangen, das habe ich aus der Hochschule mitgenommen. Da habt ihr recht, da muss man nicht hingehen, da muss man nur die Prüfung bestehen, sage ich jetzt mal mit dem Augenzwinkern. Das ist sehr, sehr authentisch. Und eine andere Sache, die mir noch eingefallen ist, was vielleicht auch wichtig ist fürs Thema, wie akquiriere ich auf allen Ebenen, egal ob jetzt gewerblich oder Angestelltenbereich, wobei beim Angestelltenbereich ja oft dann nochmal so das Studium so dazwischen liegt, aber oft ist ja erstmal das Wichtigste, dass wir die ins Bauingenieurstudium kriegen. Ja. Vergesst nicht den Einfluss der Lehrer. Und das ist auch ein Thema, was ich, schöne Grüße an meine Frau als Lehrerin, da live mitbekomme. Unternehmen sind unfassbar clever, wenn die eins machen, dass die mal ein Lehrerkollegium einladen und sagen, kommt mal als Lehrerkollegium ins Unternehmen, wir zeigen euch mal, was wir machen, wie bei uns gearbeitet wird. Weil das sind Fürsprecher, das sind Multiplikatoren und da muss man sich auch klar sein, Lehrer, Lehrerinnen sind jetzt nicht in der Regel baunah. Ja, die haben im Zweifel kommen sie noch aus dem Lehrerhaushalt, dann haben die mit Bauen bis jetzt noch gar nichts zu tun gehabt, außer wenn die eigenen Eltern vielleicht das Haus gebaut haben oder sie selber. Und die kennen vielleicht gar nicht die Facetten dieser Branche, was man da alles machen, lernen kann, wie viel man auch vielleicht verdienen kann. Und das ist sowohl im gewerblichen Bereich, also auf den Real-, Sekundar- und Gesamtschulen bis Klasse 10 wichtig, aber auch in der Oberstufe, um die Leute vielleicht ins richtige Studium zu drücken. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, die Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen und zu sagen, hey, wir sind die Bauindustrie, dürfen wir uns mal bei euch vorstellen. Entweder als Einzelunternehmen oder als Verband oder als Innung sehe ich die Lehrer da als extrem wichtige Ebene an.
Sehe ich genauso. Ich glaube, das ist ja generell ein Thema. Wir reden jetzt hier über den Bau, aber generell ein Thema, dass wir junge Leute viel früher für berufliche Möglichkeiten begeistern müssen. Und die jungen Leute erreiche ich also an den Schulen nicht direkt, sondern die erreiche ich über das Lehrerkollegium. Und wenn das Lehrerkollegium nicht weiß, was es gibt, wie es funktioniert und da keine Ideen hat, dann ist das einfach ganz, ganz schwer, da bei jungen Leuten Ideen in den Kopf zu setzen. Und das würde ich als Appell unterstreichen. Das fängt auch nicht erst in der Oberstufe eben an, sondern das muss ich eigentlich sehr frühzeitig machen, bevor sich vielleicht auch teilt, in welche Schulform geht jemand weiter. Also die Saat kann ich eigentlich sehen, bevor die Entscheidung gefallen ist oder bevor ich irgendwo auf dem Gymnasium bin oder auf einer anderen Schule. Und ich glaube, das muss man sich als Unternehmen einfach auch klug überlegen. Das kostet wiederum Zeit, Aufwand, ein bisschen Fantasie. Aber der Preis, den ich zahle, wenn ich das nicht tue, ist, dass ich am Ende eben nicht in der Auswahl derer bin im Kopf, wenn die darüber nachdenken, wo möchte ich denn gerne mal arbeiten. Und einige Unternehmer haben es natürlich leichter. Ja, wenn man eine bestimmte Automarke sein Leben lang gefahren hat, ist es vielleicht leichter, das Kind für diese Automarke zu begeistern, weil es das vielleicht toll gefunden hat oder auch toll findet oder einfach über viele Jahre sozusagen von den Eltern dort beeinflusst worden ist. Und ob man dann selber dieses Auto kauft oder bei dem Unternehmen mal arbeiten möchte, das erklärt sich dann leichter. Es ist selten so, dass man jetzt mit einem speziellen Bauunternehmen irgendwie 100 Häuser gebaut hat und sagt, deshalb will ich da auch unbedingt arbeiten oder da bauen. Also das ist noch erklärungsbedürftiger und da kann ich auch nur appellieren, gerade in dieser Zeit auch wieder Führungskräfte, Geschäftsführer, die praktisch arbeitenden Leute. Diese Branche hat den Vorteil, sie kann Dinge zeigen, sie kann wahnsinnig viel visualisieren und auch Menschen ausprobieren lassen, was geht. Das ist ein Riesenvorteil, das aktiv zu nutzen in Zusammenarbeit mit den Hochschulen und allen. Also das ist auch ein Gemeinschaftsprojekt. Du hast vorhin auch gesagt, die Branche an sich muss da auch ein bisschen zusammenstehen. Wir haben einen Kampf, kann man sagen, zwischen den Unternehmen um die Talente natürlich, weil es eine knappe Ressource ist. Aber es gibt, finde ich, so einen Blick, wo die Branche auch gemeinschaftlich vielleicht regional stark überlegen muss, wie können wir denn als Branche, als potenzielle Ausbilder- und Arbeitgeberbranche für junge Leute in der Region spannend sein. Und das ist ein Blick. Der zweite ist wirklich auch für die schon erfahreneren Leute interessant sein. Also ich glaube, die Branche tut gut daran, wenn sie als Branche eben auch sich vermarktet und verkauft. Und damit meine ich nicht das platte Marketing mit tollen Hochglanzprospekten, sondern eben genau das, was wir eben gesagt haben, mit Inhalten und mit Menschen und Personen. Denn am Ende, und das darf man nicht vergessen, möchten Menschen dort arbeiten, wo sie ein Vertrauen haben. Also es geht um Vertrauen und nicht um plattes Marketing. Und Vertrauen haben Menschen in Menschen. Und ich stehe dann praktisch als Unternehmer, als Bauleiter, als Mitarbeiter eines Unternehmens mit meinem Gesicht, mit meiner Person, mit meinem Wort auch für die Möglichkeiten und Perspektiven. Und damit, wenn ich das investiere, dann habe ich einen riesen Vorsprung daraus und habe einen riesen Vorteil daraus. Also ich glaube, das sollte man aktiv tun. Das Zweite ist, ich meine, auch das müssen wir sehen, immer noch wieder das Thema die jungen Leute, andere Generationen, andere Werte. Das verändert sich schon in der Branche auch. Wir sind da offener, wir haben Homeoffice, 4-Tage-Woche und so weiter. Also viele Dinge, die die auch moderner sind. Was ich immer noch merke, ist oft, dass es so einen Nebensatz gibt oder einen Gesichtsausdruck dazu gibt, ja, wenn man diese Dinge dann tatsächlich auch in Anspruch nimmt. Ich finde, das sollte total selbstverständlich werden. Wir müssen uns da nach dem Markt richten. Ich bin auch der Meinung persönlich, dass diese Rückkehr in das Thema Präsenzpflicht an der einen oder anderen Stelle, die halte ich für ein Anlaufen gegen den Strom und gegen die Zeit. Und ich glaube, wer das aktiv tut, der wird verlieren. Also auch Unternehmen wie SAP oder die großen Tech-Unternehmen, die jetzt gerne wieder als Beispiel genannt werden, die da vorangehen. Ja, Präsenz ist schon wichtig. Ja, Teams müssen auch in Präsenz zusammen sein. Das ist völlig klar. Menschen brauchen für bestimmte Themen Menschen, Konfliktlösung, Kreativitätsthemen, Teamzusammengehörigkeit, Werte und so weiter. Aber diese Überregulierung in alte Zeiten hinweg, die ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also auch da sollten Unternehmen proaktiv sein und sagen, ist das ein Megatrend? Lohnt es sich für mich, mich dagegen zu stellen oder verliere ich am Ende im Wettbewerb um die Talente dann gegen andere? Ist es nicht cleverer zu überlegen, wie gehe ich mit den Nachteilen, die das hat, geschickt um, wie kompensiere ich die, wie verstärke ich die Vorteile und wie sorge ich für kluge Regelungen, die möglichst viel aus beiden Welten eben ermöglichen, um dort eben auch Vorteile zu haben. Auch das kostet wahnsinnig viel Geld, wenn ich keine Leute mehr habe. Das kostet also weitaus weniger Geld, wenn ich die Leute klug einsetze und mir Gedanken um die Flexibilität mache.
Also dazu zwei Aspekte. Also erstmal, wenn man Angst hat, dass meine Leute im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten den gepflegtesten Rasen der Straße haben, weil sie das Homeoffice mehr zum Rasenmähen nutzen als zum Arbeiten, der hat, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, wie werden da Arbeitspakete geschnürt. Also wenn ich über Ziele und Leistung führe und nicht über Anwesenheit, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, weil ansonsten würde diese gleiche Person wahrscheinlich im Büro sitzen und Solitär spielen. Ja, also das, glaube ich, ist eher ein Problem der Führung als ein Problem des Ortes. Und dass es Teams bedarf, die auch zusammenkommen, um auch besser zu werden, um die Köpfe zusammenzustecken, da bin ich voll und ganz deiner Meinung und bin auch ein Freund von Präsenz. Aber dann muss ich halt auch einfach das Team, die Unternehmenskultur, die Struktur so gestalten, dass es einfach auch schon aus der intrinsischen Motivation klar ist, zu sagen, hey, 5 Tage die Woche zu Hause zu sitzen, ist nicht der richtige Weg, sondern da gibt es eine Alternative im Büro, die bietet sehr viele Benefits teilweise zu gewissen Anlässen und die kombiniere ich mit meinem Homeoffice, sodass die Leute von selber sagen, weißt du was, es gibt Situationen, da ist es viel besser, wenn ich ins Büro fahre, dann mache ich das auch gerne, ja, weil nichts bringt mir weniger als ein unmotivierter Mitarbeiter, der gezwungenermaßen jetzt wieder ins Büro kommt und im Prinzip mit einer Gehirnhälfte schon wieder am Absprung ist. Also das
weil ist doch ganz einfach, körperliche Anwesenheit schafft ja noch keine Produktivität.
Ja.
Ja? Also wenn ich nur meine Knochen und mein Gewebe sozusagen in den Betrieb schleppe und damit meine Schuldigkeit getan habe, aber am Ende der Kopf gedanklich gar nicht mit dabei ist, dann bringt das nicht viel. Also das sehe ich ganz genauso. Also ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen appellieren. Wir wollen ja Anregungen geben und wir reden hier über Dinge, die wir beide selber ja in vielen praktischen Projekten und mit vielen unserer Kundinnen und Kunden erleben, ohne dass wir hier deren Namen nennen. Ich möchte da jetzt keinen so positiv herausstellen, weil ich müsste auf der anderen Seite ja auch drei nennen, die es vielleicht nicht so gut machen. Also ich würde hier gerne nochmal aufrufen dazu, wenn Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen da draußen sind, die hier zuhören, die sagen, wir machen da etwas, wir haben da eine super kreative Marketingstrategie, um Leute ins Unternehmen zu holen. Wir sind da im Onboarding besonders innovativ. Wir haben da ganz kreative Arbeitsmodelle, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Meldet euch bei uns und sprecht mit uns. Wir würden das gerne hier im Podcast für viele andere auch sichtbar machen als gute Beispiele. Es ist immer auch eine Chance, sich hier nochmal selber auch ins Licht zu stellen und anderen eine Orientierung zu geben. Weil ich würde es gut finden, wenn wir als Branche hier einfach insgesamt noch innovativer und besser werden. Und ich meine gerade auch, wir haben verschiedene Generationen, die auch zusammenarbeiten. Also das Ganze ist ja nicht schwarz-weiß. Wie sehen Arbeitsmodelle für die verschiedenen Generationen aus? Wir haben auch immer mehr jetzt das Thema, wie bekommen wir Frauen verstärkt in Führungsverantwortung, Mütter verstärkt in Führungsverantwortung. Also wie kombinieren wir ein oft auch durch familiäre oder private Situationen gegebenen anderes Lebensmodell, Zeitverfügbarkeiten, Möglichkeiten mit anspruchsvollen, verantwortungsvollen Tätigkeiten. Wie kann das gehen? Ich erlebe da viele Beispiele, wo das ganz toll funktioniert, weil Unternehmer, Unternehmen, Führungskräfte, Teams miteinander sich da clever organisiert haben und den Mehrwert daraus kultivieren und die zugegebenermaßen natürlich immer mal auftretenden Schwierigkeiten gemeinschaftlich gut lösen und damit aber eben auch ein Potenzial anzapfen an möglichen zukünftigen Mitarbeiterinnen, kann man an der Stelle ganz oft sagen, aber eben auch vorhandenen Mitarbeitern, sich einfach auch Karrierewege zum Beispiel zuzutrauen, die, wenn man da klassischer drauf blickt, möglicherweise dann erstmal tabu sind für eine gewisse Zeit. Also auch das ist ja nochmal ein Mitarbeiterreservoir, das wir eigentlich nicht gut genug nutzen, muss man sagen. Und das gilt für alle Branchen, aber das gilt natürlich auch im Bau. Also auch hier zu ermutigen, dass, um es mal platt zu sagen, Kind und Karriere auch zusammengehen können, ist extrem wichtig. Und da würde ich mir auch wünschen, dass Unternehmen hier viel offensiver und proaktiver rangehen. Ich frage mich immer, wovor hat man Angst? Was verliert man? Was glaubt man, läuft gar nicht mehr, wenn man diese Wege geht?
Ja, das ist, ja, kann ich dir auch nicht beantworten, die Frage. Was ich noch gerne so ein bisschen zum Abschluss unserer Reise durch das Thema nochmal für mich auch feststelle, ist, dass wir haben ja unsere Oberthemen im Podcast, das ist Technologie, das ist Mensch, wo wir heute drüber gesprochen haben, das ist Technologie, das ist auch Strategie. Wir haben über Digitalisierung viel gesprochen und Co. Und man merkt auch hier wieder, man kann das Thema gar nicht singulär betrachten, weil wir haben Demografie, die vor uns steht mit einer entsprechenden Kurve. Das Thema Digitalisierung, KI, Automatisierung wird eine große Rolle dabei spielen, welches Personal muss ich wann wie wo akquirieren. Ja, vielleicht fallen im datenverarbeitenden Bereich Leute weg und ich brauche woanders wieder mehr. Ja. Wir haben das Thema Robotik, was uns auch wieder vielleicht im Personalbereich helfen könnte. Wir haben aber auch das Thema Strategie, wo wir oft drüber gesprochen haben. Also ich muss ja auch als Unternehmen wissen, was sind meine Ziele? Ja, wo möchte ich in 10, in 5, in 10, in 15 Jahren und vielleicht bei einem mittelständischen Unternehmen vielleicht auch noch mit einer längeren Perspektive stehen? Haben wir eine Nachfolgesituation? Ja, nein, das spielt ja alles in dieses Personalthema rein, womit ich auch nochmal motivieren will. Diese Themen, die wir alle immer besprechen, die muss man in der Regel doch ganzheitlich in Kombination miteinander sehen. Also ich kann nicht nur das Thema Personal betrachten und das Thema Digitalisierung, Automatisierung außen vor lassen. Ich kann nicht nur rein über eine Strategie sprechen, ohne das Personalthema zu betrachten. Also die sind alle ja so miteinander verwoben, dass man da auch immer, sag ich mal, sich die Quintessenz aus all diesen Themen ziehen muss.
Ich nehme das gerne nochmal auf. Das ist ja auch mein Herzensthema. Also die Frage, warum machen wir bestimmte Dinge, Martin, das ist ja etwas, das ich zuallererst beantworten muss. Und mir ist gerade wieder in einem Gespräch mit einer Führungskraft gesagt worden, dass in diesem Unternehmen keine klaren Ziele und keine Strategie vorhanden sind. Und dass trotzdem natürlich Dinge gemacht werden. Da redet man über Prozesse oder irgendwelche IT-Tools oder irgendetwas. Ja. Und da tut man sich natürlich wahnsinnig schwer, Leute mit diesen Themen dann, ich sag's mal, provokativ zu belästigen, wenn die gar nicht verstehen, warum das jetzt eigentlich gerade so wichtig sein soll. Und wenn man dann den Chef fragt, der das eigentlich auch nicht so richtig weiß, sondern denkt, es ist ja ein Thema, das muss man im Moment machen. Also diese Hausaufgaben, die dazugehören, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist meine Vorstellung in meinem Unternehmen? Wie stelle ich mir das in den nächsten Jahren vor? Also nennen wir es Vision. Also was ist so mein Bild der Zukunft von meinem Unternehmen und was ist mein Bild der Zukunft von meinem Unternehmen in dieser Zukunft?
Ja, ja.
Welche Ziele leite ich für mich daraus ab? Und da meine ich eben nicht nur die ökonomischen, dazu gehören auch Nachhaltigkeitsthemen, Wertethemen und so weiter. Also was folgt für mich daraus? Welche Strategien entwickle ich? Also wie will ich da hinkommen? Und erst dann kann ich doch sagen, Thema A oder B ist wichtig oder weniger wichtig.
Ja.
Also wir sagen immer so, ne, Menschen sind ganz wichtig in Unternehmen und wir müssen uns darum kümmern. Ja, aber wenn ich eine Klarheit habe, wo will ich eigentlich hin? Welche Implikationen hat das? Wie ist die Situation da draußen? Dann kann ich doch auch im Unternehmen dieses Thema ganz anders erklären. Ja, also warum müssen wir uns um junge Leute kümmern? Warum müssen wir uns um die Älteren kümmern? Warum fördern wir, klassisch gesagt, Frauen in Verantwortung hinein? Und. Warum ist Homeoffice wichtig oder mobiles Arbeiten wichtig? Warum kommen wir ohne diese Faktoren nicht mehr aus? Das kann ich doch alles besser erklären, wenn ich weiß, wo will ich denn in der Zukunft mal hin und an welchen Schrauben muss ich drehen? Und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, warum man sich damit nicht beschäftigen will. Das ist unbequem. Aber nach dieser Unbequemheit am Anfang entsteht doch im Grunde eine Klarheit und auch die Führbarkeit des Unternehmens verbessert sich deutlich, weil ich immer wieder auch argumentieren kann, warum bestimmte Dinge in welcher Prioritätenreihenfolge dann eben eine Bedeutung haben. Also da, und das gilt für große wie kleine, da ist keiner ausgenommen. Ja, also da wünsche ich mir doch eine sehr, sehr offensive Herangehensweise. Und auch das gehört dazu, Martin, wenn Menschen irgendwo anfangen wollen, dass man ihnen erklären kann, welche Idee von der Zukunft haben wir denn in diesem Unternehmen hier? Also bevor ich entscheide, da möchte ich arbeiten und auch das Schicksal meiner Familie finanziell dranhängen, möchte ich doch auch eine Idee haben, die haben einen Plan hier. Die wissen, wie es die nächsten 2, 3 Jahre im besten Fall weitergeht und was das für mich bedeutet und was dafür getan wird, dass es weitergeht. Also all diese Fragen müssen, glaube ich, beantwortet werden. Und machen wir uns an einer Stelle keine Illusionen, wenn wir den Umbau unserer Infrastruktur, wenn wir den Neubau unserer Lebenswelt für die nächsten Jahre so bewältigen wollen, wie wir das eigentlich müssen, um als Gesellschaft auch funktionieren zu können und weiter erfolgreich sein zu können, dann wird da eine Geschwindigkeit und eine Tiefe an Veränderungen und Themen auf die Unternehmen zukommen. Also man könnte kurz sagen, da wird richtig Arbeit auf alle zukommen, dass es schon fahrlässig wäre, sich damit jetzt nicht frühzeitig auch intensiv zu beschäftigen.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, es war aber jetzt nochmal ein guter Appell und ein gutes Schlusswort. Ich denke, Christian, wir haben da in dem Bereich viel heute besprechen können. Es bleibt ein spannendes Thema und wird sich in den Facetten immer mal wieder verändern, je nachdem, wie gerade auch die Lage ist. Man kann nur appellieren, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Und keine Möglichkeiten außen vor lassen. Ja, auch diese ganzen Buzzwords, also das vielleicht wirklich auch nochmal als Gedanke nachgeschoben von KI, Robotik, Modularisierung, du hast es auch schon genannt. Das sind alles keine Themen, wo man sagen kann, ach, das betrifft uns nicht. Das betrifft jedes Unternehmen und jedes Unternehmen sollte sich damit intensiv beschäftigen, weil es alles Werkzeuge sind, um mit den Herausforderungen von morgen umzugehen. Und es soll keiner sagen, er hätte das nicht heute gewusst und er hätte heute nicht die Möglichkeiten. Also ich glaube, so niedrigschwellig, wie es heute ist, um an diese Themen heranzukommen, ist das noch nie gewesen.
Ja.
Im Zweifelsfall suche ich auch mal den Kontakt zu einer Hochschule und lasse mich da mal beraten, was ich machen kann oder profitiere vielleicht vom Kontaktnetzwerk, das es da gibt. Also ich glaube, da wer will, der wird da immer Partner und Wege finden. Und wer da vielleicht schon besonders vorbildhaft ist, der kontaktiert uns bitte hier nochmal nach dem Podcast. Im Übrigen möchte ich hier auch nochmal an alle Hörerinnen und Hörer appellieren, so als kleinen Werbeblock. Wir finden das toll, wenn ihr uns hört und sie uns hören. Und richtig gut finden wir es, wenn dann auch noch der Podcast abonniert wird und auch mal ein paar Sterne in der Bewertung bekommt. Das hilft uns am Ende auch mit unseren Themen und unseren Botschaften hier die Branche voranzubringen. Auch das ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Ja, Christian, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf nächstes Mal und sag an der Stelle Tschüss und auf Wiederhören.
Martin, das geht mir genauso. Auch nach Siegen heute dann Tschüss und auf Wiedersehen und bis bald.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.